Thank you for writing the soundtrack of my life. Thank you for writing the soundtrack of my life.
Yeah, so schaut's aus, Leute. Pittys Podcast ist wieder am Start. Der Pitty ist wieder da und heute Soundtrack meines Lebens mit einem ganz coolen Typen, der viele verschiedene Instrumente bedienen kann. Und ich bin ganz froh, dass er heute da ist. Der Chris Nägel. Servus Chris, hallo.
Servus Pitty, hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
Gleich mal ordentlich hier zur Sache und sehr, sehr geiler Song, den du hier so dir als Intro rausgesucht hast, Chris. Wer bist denn du bitte?
Also, ich bin der Chris, gebürtiger Fichtelgebirgler, Elternhaus in Tröstau vorhanden, deswegen fühle ich mich hier sehr wohl, schaue auch öfters mal vorbei, das hat verschiedene Gründe. Erstens schaue ich vorbei, weil ich hauptberuflich weg bin. Und das bedeutet, ich wohne am Stadtrand von Berlin mittlerweile, habe meine Wurzeln hier aber natürlich nicht vergessen. Trommel gern ab und an auch mal in Bands, wo du dabei bist.
Ja.
Nein, da eben bei Side Control haben wir uns damals kennengelernt.
Genau.
Jetzt mit den Rock Pitties unterwegs, stets am Lachen. Freuen uns meistens.
Meistens freuen wir uns. Ja, jetzt müssen wir das vielleicht auch gleich auflösen, weil ich in der letzten Sendung gesagt habe, da kommt der Typ, mit dem mache ich ein Drummer-Special. Und du bist natürlich wirklich ein richtig geiler Drummer. Aber wir haben uns erstmal darauf geeinigt, dass wir heute den Soundtrack deines Lebens machen werden. Und in einer folgenden Episode, die irgendwann kommen wird, werden wir dann direkt mal über Drum Sound sprechen und über Drummer und was das Drumwesen so an sich hat. Aber das machen wir später. Heute erzählen wir mal überhaupt, was so dein Leben ausmacht in verschiedenen Stationen anhand von verschiedenen Songs.
Das klingt doch ganz gut, genau.
Ja, ja, also das muss ich jetzt auch mal sagen, kennengelernt haben wir uns, das ist insofern wirklich eine coole Geschichte. Wir haben einmal einen Schlagzeuger gebraucht, weil wir da ein Problem hatten einfach und für einen Auftritt unbedingt ein Schlagzeuger vonnöten war. Und da haben wir über unseren gemeinsamen Freund Timo Schill und Mixer, Soundmann, der hat gesagt, ich weiß da einen für euch, der macht das schon. Und dann haben wir uns tatsächlich das erste Mal gesehen, als wir gespielt haben. Das heißt, du bist gekommen, du hast vor uns die Songs bekommen und dann hast du einfach gespielt an dem Tag. Wir haben uns noch nie gesehen. Ja, wir haben also gerade einen Soundcheck gemacht und dann haben wir den Auftritt gemacht. Dann haben wir alle gesagt, wow, könnte sein, dass der ein bisschen was kann, der Kerl.
Ja, absoluter Kaltstart.
Ja, das war Kaltstart, aber kalt war es gar nicht. Da hat es irgendwie 780 Grad gehabt, irgendwie auf der Bühne, weißt du noch?
Ja.
Keine Sonnenschirme oder einen Sonnenschirm, der nicht gereicht hat.
Absolut, alle Instrumente und unser Publikum dahin geschmolzen.
Genau, weil wir so schöne Menschen sind.
Ja, aber es war ein geiles erstes Treffen.
Ja, das war super. Ja, und seitdem sehen wir uns in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen, weil du ja auch erzählt hast, du wohnst am Stadtrand von Berlin und arbeitest da auch. Aber da wollen wir gar nicht so viel vorgreifen, weil es geht ja um den Soundtrack deines Lebens.
Ja, genau. Und so ein Leben fängt meistens am Anfang an.
Ja, genau, in der Kindheit nämlich. Und ich kann euch verraten heute, Leute, die Liste ist sehr abwechslungsreich. Das sehr Geile an der Liste ist auch, dass da ein Haufen Sachen dabei sind, die wirklich hier noch gar nicht auch bandmäßig vorkamen. Deswegen ist das wirklich schon was Besonderes heute und deswegen freue ich mich auch sehr. Ja, der letzte Soundtrack meines Lebens war mit dem Herrn Fabian Tönkes. Den kennst du auch, weil der macht auch bei uns hier da Mucke und ja, das Wir, ja,
sind ich, auch irgendwie ich verbunden. Ich hab's sehr genossen, euch da zuzuhören. Es ist auch schön, wenn man beide kennen darf, weil ihr seid unfassbar angenehme Individuen. Deswegen liebe ich es ja auch, gemeinsam mit euch Mucke zu machen. Und ich habe gelauscht dem ganzen Soundtrack des Lebens. Keine Ahnung, ob ich heute auch nur annähernd so viel zu erzählen habe. Wenn, dann in weniger Worten.
Das, da bin ich mir sicher, weil also viel mehr als der Fabian ging mir ja
nicht hin. Nee, überhaupt nicht. Also auch der Entertainment-Faktor, also wenn ihr euch das heute vorstellt, dann können wir beenden. Ja, es wird kein nein. Entertainment geben.
Doch, gibt's schon.
Doch, ich glaube, wir sind...
Das erste Lied ist ja schon, also das erste war das Intro, aber jetzt kommt ja eigentlich ein Lied, das, ja, auch das hat ja schon einen riesen Entertainment-Faktor, muss man ja auch sagen, weil hier... Das ist ja zu früh, wir müssen ja den Trommelschlumpf anfangen lassen. So.
Warum seid ihr vier so blau?
Weil wir saufen wie die Sau.
Ich kenn ein Lied mit nem schönen Groove.
Yeah, and make our bodies move.
Der Trommelschlumpf fängt an.
Move, yeah, move, move, yeah, move.
So, jetzt spielt mal mit, Jungs.
La, la, la.
Ja, das ist unschwer zu erkennen, natürlich JBO vom Album Parentales Advisorium, explizite Lyrik.
Ja. Explizite Lyrik, phänomenales Album. Lustigerweise, letztes Jahr war die explizite Lyrikstour von JBO, auf der wir in Potsdam waren. Und ich habe meine Metal-Leute aus Berlin damit hingeschleppt und glücklicherweise sind sie so weit von Berlin bis nach Potsdam mitgereist.
Wie ist denn das... Also JBO sind natürlich in Bayern schon absolut bekannt, da gibt's keinen Zweifel. Ist das in Berlin auch?
Ja.
So schon, oder?
Ja.
Also in der Metal-Szene sowieso, die spielen ja auf Wacken und was weiß
genau.
Ich wo.
Genau, ne? Also genau der gleiche Unterhaltungs-Entertainment-Faktor kommt auch dieses Jahr schon wieder, dann sogar im Astra. Glaube ich.
Ah,
also,
okay.
Also relativ groß sogar, also es gibt kleinere Bands.
Also ich kann das sagen, ich kann mich erinnern, als das rauskam, dieses JBO-Zeug, da hätte ich nicht vermutet, dass es die 30 Jahre später immer noch geben wird. Also die halten sich wirklich lange, muss man sagen.
Ja, habe ich auch nicht gedacht, weil ich spanne jetzt einfach mal einen Bogen auch zum, warum dieses Lied jetzt quasi auf der 1 ist.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja. Weil es war tatsächlich so... Die Liedwahl hat zwei Gründe. Der Grund Nummer eins ist Schlumpfozid im Stadtgebiet. Ich bin 89er Baujahr, das heißt, irgendwann in den 90ern fängst du an zu denken und zu Jugendlichen oder zu Kindern. Und in meiner Kindheit gab es die Techno-Schlümpfe, deswegen das Schlumpfozid. Aber es gab auch drei Kassetten, die ich hatte, die nicht kindgerecht, sage ich mal, waren. Und das war eben JBO, das war Metallica, die Ride the Lightning und Prolo Power, lustigerweise.
Und die kommen gleich als nächstes, aber jetzt dann trotzdem tatsächlich, das waren diese drei Kassetten und die drei Kassetten hast du vom Bruder wahrscheinlich, oder?
Cousin war viel Bruder, eigentlich waren es glaube ich Überbleibselkassetten von meinem Bruder, weil er sie nicht gehört hat und dann wurden es meine.
Ah, okay. Ja.
So war das und mich hat das begeistert. Ich habe damals auch immer hin und her gewechselt, weil ich wollte die Kassetten natürlich auch immer mit im Kindergarten reinnehmen, wenn dann so ein Kassettentag war, wo wir unsere Musik vorspielen durften. Und dann kommt der kleine Christian mit Metallica oder eben mit der JBO-Kassette und dann, das kann man nicht spielen, das ist ja die böse Musik.
Das ist die böse Musik.
Ja, ich habe schon von vornherein...
böse Musik gehört.
Ich der Typ mit der bösen Musik.
Aber da muss ich jetzt nochmal sagen, weil du es gerade wieder sagst, weil hier Metallica ist ein endloses Thema in diesem Podcast. Mein Lieblingsalbum von Metallica ist wirklich die Ride the Lightning. Ich finde die gigantisch gut. Wirklich, die ist super.
Ja. Kann ich mich absolut anschließen.
Tatsächlich?
Ja, ist meins auch. Das Problem ist aber... es war, wie gesagt, auch das erste vollständige Album, was ich je hatte. Das mag mit reinspielen, aber bis heute kann ich es hören und ich lieb's.
Schon. Ja. Also wir werden das auch heute ansprechen, dass dein Musikgeschmack extrem breit ist. Also da ist im Prinzip alles dabei. Ja? Ja. Und ich kann auch nicht sagen, es gibt eine Linie, die immer gleich ist, so wie, keine Ahnung, alles ist Rock oder so, ist nämlich gar nicht der Fall. Kommen wir aber auch drauf. Ja? Also als Kind hier diese drei Kassetten, und dann kannst du, aber da hast du ja diese JBO-Kassette in- und auswendig gekonnt, oder?
Ja. Ja, absolut. Von vorne bis hinten. Und das war auch oft ein Problem.
Ja.
Diese Texte, du wiederholst die Texte und weißt ja gar nicht, was du sagst.
Da muss ich jetzt dann trotzdem ganz kurz eine Anekdote aus der Kindergartenzeit meines Sohnes bringen. Weil ja irgendwann kam eine Erzieherin auf uns zu und hat gesagt, ihr Sohn singt da irgendwas Komisches von Blumenkohl am Pillemann. Und weißt du, wer es ihm beigebracht hat? Der Fabian Töck ist, deswegen schließt sich wieder der
Kreis. Wie genial. Ja, sehr gut. Falls mal jemand Kassierer werden will, ist das auch sehr gut, das ist eine gute Lehrband.
Sehr gute Lehrband, genau so ist es. Ja, und Prolo Power war die dritte Kassette. So, also Prolo Power habe ich nicht gekannt. Erzähl mal ein bisschen was. War wie, also klar, die Kassette hast du bekommen, weiß gar nicht, ob es jetzt vom Cousin oder
Bruder ist. Bei der weiß ich es, die kam über einen Cousin, weil mein Cousin so da drüben... Keine Ahnung, was das ist. Pforzheim, Stuttgart, Erdkunde war ich nie gut, aber meiner Meinung nach ist das im selben Eck.
Ja,
Schon. Da hat der große Teile seiner Jugend verbracht und da kommt auch diese Band her. Und der war immer im Metal-Bereich unterwegs. Also da war wirklich Metal, Death Metal, Hard Rock, da war alles dabei, was tiefe, schwere Ehe getan hatte. Und eben auch Prolo Power, die unfassbar lustig waren.
Ja. Das ist natürlich, aber das haben ja jetzt JBO und die schon auch miteinander gemeinsam, ne? Eine Rolle spielt.
Absolut, auf verschiedene Arten und Weisen.
Jetzt hören wir mal rein in Prost Mahlzeit von Prolo Power. Ja, das, eins könnte man sagen, viele Songs haben ein langes Intro heute.
Ja. Ja? Das stimmt.
Ja, aber vielleicht ist das auch was du gern magst einfach.
Liebe ich. Tatsächlich. Später. Ich will nicht zu viel vorgreifen, aber wir werden später sogar intensiv über ein Intro reden.
Vielleicht animiert es die Leute komplett zuzuhören.
Die ist so gern, mein Weißwurstkolz, so lange bis im Hintern knollt. Dann riecht sich scheiße in der Stube und wegrennt tut dann meine
Ja, geil. Also ganz, ganz ehrlich, das Lied hat ja auch wieder seinen Grund, warum ich das mitgebracht habe. Und es ist tatsächlich so, du musst dir vorstellen, es ist ja jetzt irgendwie irgendwas zwischen 1993 und 1996 irgendwie. Da war diese Kassette bei mir das Highlight. Und dieses Lied war ein besonderes Highlight, weil ich kannte ja musikalisch Crossover noch nicht. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie viele Leute das überhaupt kannten, weil alles an New Metal und dem ganzen Crossover-Schwamm kam später erst.
Ja.
Und die hatten das schon drin und es war halt einfach nur ein Spaß, aber es hat gegroovt wie Sau.
Ja, also, es groovt, habe ich gesagt. Wir können nochmal reinhören, ja. Ja, geil. Also Crossover aus Baden-Württemberg, das sollte man ja auch nicht von. Na gut, aus Baden-Württemberg gibt es auch eine Hip-Hop-Truppe, die recht bekannt ist. Also das gibt's schon, ja. Also,
schöne Fun Fact fällt mir gerade ein, wirklich live, unvorbereitet. Prolo Power hat zwei CDs, diese eine. Das war, oh Gott, welche war denn das hier?
Im Kampf gegen echte Intelligenz.
Und dann gab es noch eine CD, Die hat aber nur eine limitierte 500 Demo-Pressung gekriegt, irgendwie 500 Stück. Und ich habe eine Original.
Du hast eine Original?
Ja, ja. Und ich freue mich da sehr drüber. Und irgendwann hole ich mir da drauf auch ein Autogramm.
Ja, meinst du, die Typen gibt's irgendwie noch?
Prolo Power spielt einmal im Jahr, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ja.
Die spielen noch einmal im Jahr?
Ja, okay. Und ich will da unbedingt hin.
Ja, geh mit. Da, jetzt mal ehrlich, ja, da gehe ich mit. Und wenn wir da hingehen, wenn du denen dieses Ding in die Hand drückst oder denen das zeigst, dann werden die, glaube ich, ganz sicher dir da...
Einen feuchten Schritt kriegen.
Ja, ja, schon. Das ist doch klar, sowas ist doch geil. Also ich meine, ja. Wenn die, klar, 500, das können nur 500 Leute haben, sowas. Ne? Das ist, oh, das ist cool. Sehr schön. Also das war so, ich habe ja, notiere mir immer was, ich will gar nicht zu viel wissen, aber hier habe ich mal notiert, Spaß an der Musik, das kam dadurch offensichtlich.
Ja, ja, unbedingt, weil die Texte, die man natürlich nur zur Hälfte verstanden hat als Kind, immer lustig waren irgendwie, es kam dann mal Scheiße vor und dann kam mal Pisse vor, ja. Aber dann war es eben auch unfassbar lustig, dass... Mal war schneller Metal, dann waren aber auch so Sachen drin, es gibt einen Metal Man, das war glaube ich Lied Nummer 8 auf dem Ding, da war dann auf einmal AC/DC drin, irgendwelche Riffs, die man schon kannte, unfassbar flexibel dieses Album, ich hab's geliebt, lieb's bis heute, auch wenn es keiner kennt. Deswegen will ich ja dafür sorgen, dass heute ein paar mehr Leute
kennen. Ja, und das ist ja immer das Schöne. Also wie gesagt, wie immer bei jeder Pittys Podcast-Folge wird die Playliste verlinkt. Das heißt, ihr braucht sie eigentlich nur anklicken, nachdem ihr oder zuvor den Podcast gehört habt und könnt da einfach draufklicken und dann gehen die Lieder auch auf. Und wenn ich jetzt noch mal durchgehe, kann ich sagen, eins ist dann doch eher eine Gemeinsamkeit. Die meisten Songs haben deutsche Texte.
Tatsächlich.
Viele davon, ja, jedenfalls da am Anfang. Oder es gibt relativ, sagen wir mal so, es sind ziemlich viele mit deutschen Texten. Ja, vielleicht auch, weil du einfach sagst, das hast du am besten verstanden immer als Kindshow oder so, kann das sein?
Ja, unfassbar, wobei die ersten Kassetten, die wir damals mit so Klebeband drauf und rein im Kassettenrekorder, da habe ich immer Englisch nachgemacht. Also mein Bruder hat dann irgendwas
moderiert. Hast du selber aufgenommen, oder?
Ja, ja, unbedingt, ja. Unbedingt. Und dann immer, das war mein Englisch.
Ja.
Verstanden habe ich viel mehr Deutsch und ich schätze bis heute sehr die deutsche Sprache, ja, für ihren Witz, den man daraus machen kann. Und deswegen liebe ich vermutlich alle möglichen deutschsprachigen Bands auch.
Ja, ja.
Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber siehst schön, dass du...
Das ist die nächste jetzt auch, nämlich Grauzone. Ja. Das Intro muss ich ein bisschen vorspulen.
Diese Intros, wir machen ein Intro-Special.
Das habe ich mir aber wirklich schon überlegt, weil das hochinteressant ist.
Ja.
Die spielen eine Riesenrolle, die Intros, ja, also, ja.
Das ist der Knaller.
Und das weiß ich genau, dass das super zu dir passt, nämlich du magst solche Soundeffekte.
Stimmt's? Ja, absolut.
Also du bist ja einer, der da selber damit rumtüftelt oder so. Also an dem Song schätze ich aber auch so ziemlich alles. Ja, das muss ich sagen. Auch das Cover ist Wahnsinn. Ja,
über diesen Song kannst du, glaube ich, Doktorarbeiten schreiben, ja, wenn du willst. Weil der hat alles, ja, außer eins. Und zwar ein Refrain. Yeah. Und das ist auch so ein geiles Ding, weil der Refrain ist dieses musikalische Wirrwarr an Sounds und Überladung.
Ja.
Mit diesem groovenden Synthi. Ich meine, das macht nur...
Ja.
Aber wie?
Ja, super.
fetziger als alles andere. Das ist die Nummer. Das ist für mich die neue Deutsche Welle-Nummer auch.
Ja, da muss man aber jetzt auch mal ein bisschen drauf kommen, weil, sagen wir mal so, du bist ja, weil du gesagt hast, Jahrgang 89, hier war ja die neue Deutsche Welle schon vorbei. Also ja. Ich bin ja, wie unschwer zu erkennen ist, ein bisschen älter und habe die neue Deutsche Welle wirklich total mitbekommen als Kind. Ich war da so, ne, so 10 rum, als das losging. Und das war natürlich was ganz Tolles und so. Es gibt auch mal ein Special über neue Deutsche Welle schon oder gab es schon. Könnt ihr reinhören. Aber wie hast du die neue Deutsche Welle dann erlebt?
Gut, dann war es halt die alte Deutsche Welle für mich. Für dich, ja. Ja, nein, die neue Deutsche Welle kam bei mir, glaube ich, sehr viel rein über die NDD, also Neuer Deutscher Dancefloor. Lustigerweise war okay. Der nämlich, glaube ich, so ein 90er-Phänomen, ja, wo ja, das ganze Neue Deutsche Welle-Zeug irgendwie dann 4/4 Technobeat runtergelegt gekriegt hat. Und dann war es Neuer Deutscher Dancefloor. Und dann kamen diese ganzen Fred vom Jupiter-Sachen da wieder.
Ja, 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 ja.
Und dann gab es eben hier, das ist ja jetzt Grauzone Eisbär, ein richtig geiles Original, aber da gab es auch einen Taucher-Remix. Den hatte ich auf so einer blauen CD, wo dann aber auch Taxi drauf war, aber dann auch irgendwie Wissenswertes über Erlangen und unfassbar viel und ich habe mir das immer gern gemerkt, gern angehört und ich glaube, daher kommt auch meine Nicht-Festlegung an Musikgenres, weil einfach jedes Genre in der neuen Deutschen Welle geil vertreten war und weiterentwickelt wurde. Das ist das, was ich daran so schätze.
Jetzt darf ich das wahrscheinlich erzählen. Wir haben uns neulich getroffen und da du in Berlin wohnst, gehst du auf viele Konzerte und hast gesagt, das geilste Konzert, das du letztes Jahr gesehen hast, war?
Roland Kaiser.
Ja, und das wird man jetzt nicht vermuten, weil es kommen heute noch die bösen Onkels und AC/DC und was weiß ich alles. Und dann sagt er, und da muss ich ja erstmal überlegen, wie kommt denn der jetzt bitte drauf zu sagen, das geilste Konzert war Roland. Also, grundsätzlich erstmal, du gehst natürlich auf viel Konzerte. Allein dadurch, ja. Da kommen wir vielleicht auf deinen Beruf auch noch so ein bisschen. Du bist beruflich auch da affin, ja, und kennst dich aus und kommst da auch überall ein bisschen rein. Warum der Roland Kaiser?
Ja, Roland Kaiser, ich wäre nie freiwillig hingegangen, sage ich dir ehrlich.
Ja,
aber in diesem Moment herzlichen Dank und liebe Grüße auch an den Jens. Hallo Jens. Der da mich nämlich mit eingeladen hat und dann sind wir da hingegangen und ich war unvoreingenommen. Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt ein Lied von dem kenne, sage ich dir ganz ehrlich. Und dann, es gab keine Vorband an sich, es war in der Waldbühne, was ja schon eine unfassbar schöne Bühne ist.
Muss eine der schönsten Locations sein.
Ja, ich liebe die Waldbühne. Sound ist im Regelfall gut, also da musst du schon dich bemühen, dass er kacke wird. Aber dann ging das eben los, dieses Konzert, eine unfassbar ausgefeilte Lichtshow, Ton richtig gut, fantastische Musiker. Mhm. Wirklich, die Show hatte alles, was eine gute Show haben muss. Und es gibt Metal-Bands und Bands, die ich sehr schätze, die showtechnisch nicht so ausgefeilt sind oder so live überzeugend wie das. Und das war letztes Jahr einfach so ein Knaller.
Ja, super. Das ist ja schön. Und das ist ja gerade so, wie gesagt, ist ja auch interessant, dass du sagst, du wärst normalerweise nie hingegangen. Und das ist aber, glaube ich, schon der Vorteil, auch erstmal, wenn man in so einer Stadt wohnt und wenn man natürlich auch so ein bisschen Leute kennt und einfach sich sowas einfach mal gibt und dann merkt, wow, das ist doch auch irgendwie gut. Toll. Aber den spielen wir nicht.
Nein,
du hast ihn auch gar nicht auf deinem Soundtrack gehabt, das war jetzt bloß gerade so
den machen wir dann beim Mini-Playback-Show Special. Da verkleide ich mich dann auch
als Roland Kaiser. Das kannst du sehr gern machen, ja. Aber jetzt kommen wir dann doch zum Rock. Ja,
ja.
Das ist so das nächste Ding und da, ja, fällt einem natürlich sofort AC/DC ein. Ich freue mich aber sehr, dass du nicht Highway to Hell oder Thunderstruck dir ausgesucht hast, sondern Stiff Upper Lip. Warum?
Es ist ganz einfach erklärt. Und zwar war es im Jahr 2000 und es gab noch den Sender Hot FM.
Ja.
Und ich habe Hot FM gerne gehört. Einer der wenigen Radiosender bis heute, die ich gehört habe, weil ich ungern Radio höre, um ehrlich zu sein. Und ich schalte Hot FM an und höre ein bisschen rum. Und da, ich hatte auch immer meine Kassette eben drin. Zum, wenn mir was gefällt, nehme ich es auf. Und dann habe ich das erste Mal Stiff Upper Lip gehört.
Und da machen wir keinen Fehler. Das geht nämlich so los.
The stiff upper lip. Look it down.
Fällt übrigens bei dieser Nummer live auf, auch das hat wieder ein Intro, ein ziemlich langes, und zwar ein Gitarrenintro.
Es ist, da war ich fasziniert, weil ich finde, dass das wirklich eine der ganz großen AC/DC-Platten ist. Ja, und das, nachdem die meisten Leute gesagt haben, ja, die größten Dinger haben sie schon gemacht, aber das sind die, mit dem Album, also das fand ich nochmal so richtig geil.
Ganz ehrlich, ja, die größten Dinger waren schon gemacht, glaube ich, aber das war nicht mehr nur, um ein großes Ding zu machen, das war eine Rückbesinnung auf den Viervierteltakt, auf arschharte Riffs, auf die Young-Brüder in Perfektion, auf, also AC/DC, das Wichtigste an AC/DC sind meiner Meinung nach drei Leute und das sind alle drei, die hinten stehen.
Ja.
Klar, Brian Johnson war ein mega geiler Ersatz für Bon Scott. Finde ich wirklich, beides quasi ist eine Originalbesetzung.
Ja.
Und das muss man auch erstmal schaffen.
Sehe ich genauso, ja.
Angus Young, toller Frontmann, Leadgitarrist, mega cool, macht sein Zeug, aber Malcolm, Cliff, Phil.
Ja.
Eine Instanz an Rhythmussektion.
Ja. Aber das ist halt auch ein Album, wirklich das ganze Album, wo auch der Schlagzeug-Sound, den ich ja auch so lieb von Phil Rudd, könnte man ja auch, das wird bestimmt auch ein Thema sein, wenn wir das Drum-Special irgendwann machen. Da ist der perfekt in Szene gesetzt auf dem Album.
Ja.
Ja, weil beim Ballbreaker-Album zuvor war er nicht so gut, finde ich. Also deswegen habe ich ja sogar mal kurz vermutet, dass er Phil Rudd da gar nicht gespielt hat. Aber ich finde, da kommt er nicht so rüber. Aber auf dem Ding ist er genauso, wie man haben will irgendwie. Und
das gut, ich meine, die Produzenten haben wir ja vorhin nochmal gespitzt, weil ich bin nicht so der Sicherste in Musikhistorie, aber die haben ja nochmal gewechselt zwischen den zwei Alben. Und das hört man. Phil Rudd war immer geil und das Ballbreaker-Album, hättest du das Ballbreaker-Album im Stiff Upper Lip Sound gemacht? Phänomenal. Insgesamt, wenn du mal die Entwicklung von Mastering-Tools und Kompressoren anhören willst, hörst du dir einfach AC/DC 74 bis heute an.
Ja.
Deswegen Stiff Upper Lip war die beste Ausgewogenheit
des Sounds. Sehr geil. Also deswegen hört da rein, hört auch mal das ganze Album rein. Das ist echt der Hammer, weil da bleibt, so viele Sachen sind da nicht hängen geblieben, komischerweise. Aber ich habe, also wie gesagt, ich habe das gekauft, war auch auf der Tour dann. Brutal.
Unfassbar.
Ja, sehr schön. Also Rock, der hat dich dann schon irgendwann erwischt. Gell?
Das war es dann für Jahre mit elektronischen Sounds in meinem Radio. Tatsächlich.
Ja.
Da war dann Rock, da war erstmal von AC/DC alle möglichen Alben holen und dann eben wieder, ich hatte ja diese Metallica und so und dann war natürlich auch CD-Zeitalter und damit auch das Brennzeitalter und man hat sich einfach zusammengeholt, was man geil findet und seinen Musikstil entwickelt und das war Rock, Vierviertel, Solid Rock'n'Roll, das ist mein Ding.
Das ist auch schön, dass wir das mal erwähnen, weil er immer erzählt hat, wie toll war das, Kassetten aufzunehmen, wie toll war das, Platten zu hören und so. Aber CDs zu brennen war eigentlich auch cool, muss ich sagen.
Hammer gut.
Habe ich saugern gemacht, habe ich dann auch verschenkt und so und dann so meine eigenen Best-ofs gemacht und so. Das ist ja auch cool gewesen.
Ohne Witz, ich mache das bis heute.
Ja?
Weil ich es liebe, eine CD aufzulegen, weil ich zu faul bin, ein Lied weiterzudrücken bei einer CD.
Ja.
Es ist keine Playlist, sondern die Band sagt mir, du hörst dir jetzt mal das in der Reihenfolge an.
Ja.
Und dann hörst du, wie sich ein Album entwickelt,
ja,
wie es atmet, wie es lebt.
Ja.
Und das gibt Sinn. Das ist geil. Das macht Spaß.
Sehr geil. So, jetzt Premiere bei Pittys Popcast.
Tatsächlich.
Noch nie sind die Onkels gespielt worden.
Wie denn aber, das?
Naja, das hat sich tatsächlich nicht ergeben. Also es hat bis jetzt noch keiner. Ich bin kein Fan, muss ich einfach sagen. Ich habe auch schon, wisst ihr ja, ich bin Lehrer und es gab halt immer mal Schüler, tatsächlich einen, der hat mir mal auch mal so eine CD gebrannt tatsächlich und hat dann mal so Best of der Onkels für mich gemacht. Ich habe keinen Zugang gefunden, aber es geht auch um dich. Aber wo kommt der Zugang her und welche Rolle spielen dann die Onkels bei dir, auch vor allem in der musikalischen Entwicklung?
Böse Onkels ist ein Überbleibsel von meinem Bruder, der eine Kassette hatte, und zwar die Heilige Lieder. Und das war ein fantastisches Album. Er hat es nie gehört, also ist es in meinen Schrank gewandert und dann eben auch eben später in den CD-Player. Und es hat mich aus allen möglichen Perspektiven eben erreicht. Also braucht man nicht drüber reden, die Texte sind schon immer leicht und die Leute sagen immer, man kann da so viel reininterpretieren und es bringt so viel, aber eigentlich ist es einfach unfassbar gute Worte gewählt, um nichts zu sagen. Also es tut mir leid, weil es genau das Gegenteil ist, was jeder böse Onkels-Fan sagen würde.
Das ist ja interessant, okay.
Aber letztendlich kann halt wirklich ein Kleinkind was damit anfangen, wenn du so willst. Man versteht es irgendwie. Man kann später auch irgendwas fürs Leben rausziehen. Ich habe aber eher die Drum- und die Gitarre-Spur rausgezogen, weil ich habe E-Gitarre spielen mir auf dieses Album beigebracht und das Trommelspielen auch.
Ja, und das ist natürlich schon sehr interessant und außergewöhnlich auch. Du hast das, also gut, beibringen tun sich ziemlich viele selber, nicht so viele, aber einige, aber tatsächlich hast du damit angefangen.
Ja, also bei der Gitarre war es tatsächlich so, dass ich Jahre zuvor in der Kindheit mal klassische Gitarre lernen, ich will nicht sagen musste, weil ich habe es schon gern gemacht.
Ja.
Aber es war halt eben gerade so gut, dass ich dann auch froh war, dass ich es nach 2 Jahren konnte und nicht mehr machen musste.
Okay.
Und irgendwann später, danach habe ich dann Keyboard eben gelernt und beim Keyboard habe ich mir dann ganz tolles Keyboard gekauft und dieses Keyboard, das hatte Gesangseffekte. Also habe ich ich glaube, das war einfach so eine billige akustische Gitarre, die wir irgendwo noch im Keller hatten. Sind ja musikalische Familie, da liegen halt Gitarren rum. Dann habe ich ein Mikro rein und habe so einen Verzerrungseffekt gefunden. Und dann hatte ich damit meine erste verzerrte E-Gitarre auf diesem Keyboard. Und dann ging es darum, die ersten Griffe zu greifen. Und reden wir nicht lang drum rum, dieses Album besteht aus einfachen Griffen, aus einfachen Riffs. Ja, ist leicht damit Musik anfangen zu lernen.
Erinnert ihr euch, wie es war? Es ging ganz schnell, auf einmal waren wir da. Wir sind gestanden des Himmels. Gott ist rechte Hand und seine Stimme. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind dein Wille und du, was uns gefällt. Wir sind heilige Dämonen, wir sind Götter aus anderen Dimensionen.
Das ist meine Form von Break. Ich liebe einen Break, wo einfach wirklich ein Break drin ist.
Ja,
es ist nichts mehr drin. Kein Brrrr, braucht man alles
Break.
Nicht. Break und wieder los hat mehr Wirkung.
Manchmal ist es ganz schön ab, doch jede eurer Lügen macht uns stark.
Also das muss ich natürlich immer wieder sagen, das war auch da, als ich das erste Mal diese CD mir da angehört habe. Mir fällt sofort, wenn ich die Onkels höre, Motorhead ein.
Ja.
Und Motorhead mag ich ja saugern. Ja.
Ja.
Mag ich aber einfach lieber, weil es halt wahrscheinlich für mich einfach eher kommt und weil ich mit den englischen Texten einfach das lieber mag oder so. Was hältst du von Motorhead?
Magst du? Motorhead ist bis heute die Band, die ich am öftesten live gesehen habe.
Ja, okay.
Ja.
Ah, tatsächlich?
Ja. Tatsächlich, obwohl sie ja schon leider Gottes relativ lang nicht mehr live spielen können, logisch. Aber ja, ich meine, keine Ahnung, wie tief du jetzt bei den Onkels in der Materie steckst, aber die Motorhead war ja tatsächlich auch beim damaligen Abschlusskonzert.
Beim Abschlusskonzert waren die Vorband,
mit,
ne?
Ja. Also das hat alles seine Verbindung und seine Berechtigung. Und ja, es gibt Ähnlichkeiten. Es ist halt einfach straighter Rock'n'Roll.
Ja.
Keiner von beiden hat je Metal gemacht, sondern einfach
immer Rock'n'Roll.
Rock'n'Roll und
we
drauf.
Are Motorhead and we play
we
Rock'n'Roll.
We are Motorhead and I'm
bisschen eben. Oh, das klingt ja gut. Sehr gut.
Mit Absinth noch besser.
Jetzt kommen wir aber, das möchte ich auch noch wissen, Gitarre.
Ja.
Aber was hast du mit dem Schlagzeug? Hattet ihr eins daheim oder was?
Wir haben in der Zwischenzeit schon unsere Band gegründet, zu der wir später auch noch fliegen werden. Und diese Band hat zwar lange Zeit, waren wir eine Zwei-Mann-Band, Band bestehend aus meinem Bruder, mir und dem Keyboard als Drumcomputer. Das war ein Yamaha-Keyboard, deswegen war das der Hans, Yamaha-Hans. Also, wir waren der Stefan, der Christian und der Yamaha-Hans.
Ja.
Irgendwann wurde das natürlich, um größer zu spielen, nicht mehr so zufriedenstellend optisch, haben sich viele Veranstalter einfach Schlagzeuger gewünscht und dann lustigerweise springen wir jetzt zu unserem guten gemeinsamen Freund, dem Timo Schill, weil unser erster Old Rock Drummer war der Ex-Drummer von Wipeout und über Wipeout hat Timo in seinem Soundtrack des Lebens kurz auch gesprochen, weil das ja die Band von seinem Bruder war.
Ja.
Sein Bruder hat da, glaube ich, Keyboard gespielt. Ja, ich glaube, das war Keyboards und Timo hat Sound gemacht und das waren auch die ersten Konzerte, die ich dann besucht habe. Da war ich halt gerade erst 12 und ich durfte damals für die Band dann so Flyer im Dorf verteilen und dafür hatte ich dann freien Eintritt. Meine erste Gästeliste, wenn man so will. habe ich geliebt und dann eben der Thilo, den ihr Ex-Drummer, kam dann zu uns, zu Old Rock. Er hat sich ja angeboten, da wir in meinem Elternhaus geprobt haben, dass sein Schlagzeug einfach da bleibt. Und immer wenn er nicht da war, war ich an dem Schlagzeug gesessen und habe dann halt auch getrommelt.
Und hast du den Onkel-Songs getrommelt?
Genau.
Da schau an. Gut. Ja, und jetzt geht's schon wieder deutsch weiter, im weitesten Sinne.
So ein bisschen deutsch.
Ein bisschen deutsch. Aber das Interessante ist, weil das wolltest du unbedingt haben, wir werden vom nächsten Lied erstmal die... die Albumversion hören und danach reinhören in eine Live-Version davon. Jetzt hören wir erstmal, es ist von der EAV, sowas wie eine Lieblingsband von dir.
Ja.
Flugzeug.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dann 6, 15, 14, 13.
Ja, lustigerweise. Ist das ja das Lied. Also ganz kurzes Intro eben. Das Lied war auf der Nie wieder Kunst drauf, was auch meine... Ich bin mir nicht sicher, ob es meine Lieblingsplatte oder die zweite Lieblingsplatte der EAV ist. Vermutlich die Lieblingsplatte, wenn man sie live spielen würde.
Oh nein, eine von den jenen.
Okay, machen wir jetzt gleich den Übergang zur Live-Version.
Ja, sehr, sehr gerne. Das...
Und da willst du ja ein bisschen was erklären dazu.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich das Lied oder mich erkläre dabei, keine Ahnung. Aber wir hören jetzt quasi in die Live-Version dieses Lieds rein.
Ja.
so fett. Das ist so fett, wie die Harmonien aufgeblasen
und
werden.
Und es ist aber tatsächlich alles live eingespielt. Das ist jetzt nicht
ja, Sample. Genau. Und das ist halt auch das Geile. Also das Album, das Nie wieder Kunst-Album, ist entstanden, wenn ich mich nicht täusche, berichtigt mich, wenn es nicht so war, mit zwei Leuten. Und zwar eben der Eberhardinger, der gesungen hat, und der Thomas Spitzer, der das ganze Ding produziert hat. Und es war damals ganz normal für die EAV ins Studio zu rennen, das Schlagzeug zu programmieren, die Samples zu programmieren und sich für live Musiker zu holen, die das dann unterstützt und gespielt haben. Und live hatten sie Live-Musiker dabei, analoge Geräte, echte Gitarren, ein echtes Schlagzeug, Harmonien.
Dann nimm ein, zwei Ecstasy.
Phänomenal. Also wir fangen das Lied ja mittlerweile zum dritten Mal an. In dem Intro. Stell dir... Also ich habe die DVD zu der Tour auch zu Hause.
Okay,
ja. Diese Lichtshow dazu. Du kannst... Ich habe ja auch eben viele Jahre Licht gemacht.
Ja.
Und wenn du so ein Intro hast, so aufblasen kannst, irgendwie das Publikum mitnehmen kannst.
Ja, das ist geil.
Also dieses... Das macht ja jeder im Publikum mit. Und wenn du ganz hinten sitzt und irgendwie, keine Ahnung, Mitarbeiter bist, hast du Bock da mitzumachen, weil dich die Nummer so aufgeblasen ist. Unfassbar.
Ja, aber dann sollten wir vielleicht da auch mal drauf kommen, weil du sagst, du hast Licht gemacht und du hast Sound gemacht. Was hast denn du alles gemacht? Also du hast selber, du spielst Instrumente, du kannst also ein bisschen Keyboard spielen oder gut Keyboard spielen, weiß ich jetzt gar nicht, das habe ich noch nie gehört von dir, aber du kannst
Gitarre spielen. Ja, das hat einen Grund, dass ich das nie gehört habe. Ich konnte es wirklich gut und ich bereue es heutzutage, dass ich nicht dran geblieben bin,
okay,
weil es ein geiles Instrument ist, gerade im Studio, und ich mache ja gern viel Musik eben, und da muss ich ja auch viel Keys spielen und muss halt mittlerweile immer bescheißen. Das heißt halt, ein Spiel, was andere mit zwei Händen spielen können, das muss ich auf vier Spuren verteilen, dass ich es schaffe.
Aber das kannst du, also das kriegst du hin. Und Gitarre kannst du sowieso spielen und Schlagzeug auch, Bass könntest du ja auch, glaube ich.
Ja.
Okay, genau. Also bist schon vielseitig. Blasinstrument aber nicht, oder?
Blasinstrumente war ich nie daheim, aber ich habe tatsächlich ein ganz tolles Erbstück, und zwar ein Hackbrett, was ich gerne gespielt habe, mittlerweile auch nicht mehr könnte, glaube ich.
Ist aber nicht so leicht, gell?
Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Dann die Geige von meinem Opa habe ich auch.
Da kommt auch was raus, wenn du die...
Nicht so, dass man sagen würde, hör mal zu. überhaupt nicht, aber die Instrumente sind da. Geige habe ich aber auch noch nie wirklich so probiert, ne? Aber ich glaube, wenn man sich da mal bemüht, kommt da auch was raus.
Ja.
Ich liebe halt einfach alles, was einen Ton macht, anzufassen, oder auch alles, was nicht einen Ton macht, dann trotzdem probieren, Ton rauszuholen.
Ja.
Das ist interessant und geil. Das bei einer Gitarre und Schlagzeug ist halt leicht, weil du weißt, was macht, was du rausholst. Das kann irgendwie, können ja auch viele. Und dann kann man immer vergleichen oder halt einfach lassen. Ich habe das alles nie in der Theorie gelernt. Ich könnte es nicht studieren und ich könnte es auch vermutlich keinem beibringen. Aber ob es einen Groove hat, hört man ja selbst.
Das
und an dem kannst du arbeiten.
Genau. Bist du diszipliniert, was das angeht? Weil, also ich bin immer fasziniert, wie vorbereitet du bist, wenn wir vorspielen.
Ja.
Naja, das meine ich jetzt ernst. Du sitzt schon viel an den Instrumenten, oder?
Ja.
Schon immer, oder?
Ja. Das ist aber auch dem geschuldet, dass das ist, was ich wirklich liebe in meinem Leben,
okay,
und was ich gern mache und was mich durch Höhen und Tiefen begleitet und was die eigentliche Beständigkeit in meinem Leben bringt. Das waren immer die Instrumente und klar, wenn wir dann miteinander spielen, das, ja, nein, also ich find's ja geil, aber ich find's eben auch geil, dann nach der Arbeit komme ich dann heim und daheim habe ich halt nur so eine E-Drum, weil es ist ja eine Wohnung in einem Mietshaus. Und dann spielt man halt irgendwie eine Stunde oder zwei mal schon wieder durch. Ja, klar, ja.
Das machst du schon. Aber nicht nur das, du warst auch eben am Mischpult und am Lichtpult und so weiter. Das kannst du ja auch, ne?
Genau, also naja, können.
Aber hast gemacht oder machst du?
Genau, also halt viel im Rock'n'Roll-Bereich, so Partyband-Bereich, gerade regional. Genau. Mit dann eben irgendwie Partyteufel, geile Zeit und so weiter, eine Zeit lang. Es war auch jetzt nicht die längste Zeit meines Lebens, aber es war eine sehr interessante Zeit. Viele Freunde da kennengelernt, viel Groove von extern abgekriegt. Also da auch Shoutouts an GZ, wo du einfach ganz viel mit Licht machen konntest, weil es dir die Band leicht macht, weil die Musikauswahl so interessant war. Ja, viele alte Sachen, viel Nena-Sachen. Nena liebe ich eh zum Licht machen. Und dann halt Rock'n'Roll-Pulte. Also alles, was jetzt Richtung Profi-Show geht, da bin ich raus. Das kann ich nicht, da kenne ich mich nicht aus.
Das wage ich zu bezweifeln, aber trotzdem. Na gut, aber jetzt wird's danach elektrisch. Wobei dieses Flugzeugding, das hast du ja gerade erklärt, also von den digitalen Instrumenten zum Live, den analogeren Instrumenten, sagen wir mal so. Und jetzt irgendwann kam deine Elektrophase.
Ja.
Und da spielen wir mal hier was an. Booty in your face. Booty in your face.
In your face.
In your face. Das war aber Heartbreak.
Ja, weniger ist weniger. Deodo, mega geil. Ich halte auch gleich beim Drop meine Schnauze wieder. Ich erzähle nur kurz, wie ich hinkam, weil ich habe ja vorhin erzählt, wir hatten die Band, mein Bruder und ich, und wir hatten dann mittlerweile auch einen anderen Schlagzeuger. Der hat uns dann leider auch verlassen während einer Tour. Und die Tour, ich wollte die Tracks nicht also die Gigs nicht absagen. Und dann habe ich halt ein bisschen aufgelegt. Ja, und aus dem bisschen Auflegen, was natürlich damals überwiegend Rock auflegen war, weil die Leute haben ja eine Rockband erwartet gehabt, aber eben ganz viele junge Leute waren dann auch und die haben dann, ja, kannst du ein bisschen was man kennt und so, und mir hat das, was man kennt, zu der Zeit aber nie gefallen. Dann habe ich ein bisschen geguckt, bin ja ein riesen Volksfest-Fan, und wenn du so Fahrgeschäfte fährst, da klingt immer alles geil, und wenn ich es aufgelegt habe, die Originalversion, die klang immer alle schlecht. Und dann habe ich halt Research gemacht, bis tief in die Nacht irgendwie alle möglichen ominösen Internetseiten durchforstet nach brauchbaren Remixes und die dann gesucht und die dann in guter Qualität gesucht und teilweise auch ganz viele so Remixe angeschrieben und ob ich den Mix krieg und so. Und damals wollten die ja auch alle, dass die Mixes gespielt werden, egal wie groß und klein. Und dann haben wir da DJ Crazy draus gemacht. Also crazy eigentlich, weil alles crazy ist, aber wir sind ja Franken und deswegen ist dann der Crazy. Und dann haben wir alles graue C draus gemacht und dann war es der DJ Crazy. Und wir haben dann einfach angefangen, die Hütten abzureißen. Also sehr regional gespielt, aber eben immer Feuerwerk dabei und immer irgendwie hat sich möglichst nackige weibliche Körper bewegt.
Na.
Ja. Das war verschwende deine Jugend, sag ich mal. Das fand ich toll, finde ich bis heute toll.
Na.
manchmal. Kommt auf alle möglichen Faktoren an.
Ja, das ist schon klar. Ja, aber was ich auch bitte wahnsinnig interessant finde, auf Volksfesten bei diesen Fahrgeschäften klingt die Mucke immer geil. Das ist ja wirklich so.
Es ist so.
Es klingt wirklich ja immer geil. Du hockst in so einem Ding drin, hast Angst, dass dich jetzt alles da rumschleudert.
Ja.
Aber das ist schon immer so gewesen. Also selbst als Kind war es so, es hat immer cool gelungen.
Ja, absolut.
Ist wirklich so.
Und es gibt lustigerweise auch mittlerweile richtig geile Anlagen
ja,
dafür.
Ja, ja.
Also es hat ja schon geil geklungen, wenn die Anlage noch nicht mal geil war. So ein uralter, keine Ahnung, Wunsiedel-Autoscooter mit zwei Boxen, wovon wahrscheinlich beide auf demselben Kanal gesteckt waren und eigentlich war es Mono, aber es ist egal.
Ja, hat immer geil geklungen.
Immer geil.
Du hockst im Autoscooter, das ist super. Wunderbar. Da kommen wir doch gleich zum nächsten Ding. Junkie. Ja, DJ, ein DJ-Projekt in Berlin offensichtlich. Das verbindest du damit.
Du könntest das Sample kennen. Fällt mir gerade auf. Du bist ja musikalisch voll bewandert und das ist... Ich habe keine Ahnung, ob das Sample so bekannt ist, wie ich denke. Aber es ist aus den 60er Jahren, glaube ich.
Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich es... Also, es könnte sein, dass es mir irgendwie bekannt vorkommt, aber nee. Was ist es?
Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich hab gehofft, du weißt es. Aber auch dazu einfach mal die Geschichte so ein bisschen reingequatscht. Wir haben ja vorher, ist ja ein großer Unterschied jetzt zwischen diesem Dioro, bam, 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 Tomorrowland Sound, alles groß, alles Feuerwerk, alles CO2-Kanonen und zu dem jetzt, also quasi Tech House, schon fast minimal, also es sind minimalistische Teile drin.
Klingt aber sehr geil.
Also klingt sehr geil, klingt viel geiler, um ehrlich zu sein. Ich habe damals einfach gemerkt, jeder hat ja dann dieses ganze EDM-Gedöns gemacht, was wir jetzt vorher gehört haben.
Ja.
Und die DJ-Welt war überflutet und ich war, ich will nicht sagen unterfordert, aber musikalisch hat es mich einfach genervt, weil letztendlich war jeder Remix gleich.
Ja.
Und ich war mittlerweile natürlich auch alt genug, um die Liebe zum Detail weiterentwickelt zu haben. Und da hast du im Tech-House- und Techno-Bereich viel mehr Details, auf die es geht. Und Format B deswegen ist ein Sinnbild. Ich habe damals dann aus dem DJ Gracie den Chris Flowers gemacht, worauf ich ja heute noch höre, wenn man so will. Was eigentlich geht's Urheberrecht an meinen Bruder, der sich Steve Flowers genannt hat und ich fand Flowers so geil als Nagel halt, dass ich das übernommen habe, habe aber auch mit ihm gesprochen, ob ich das nehmen darf und dann wurde der Chris Flowers draus und der Chris Flowers hat dann Tech House gemacht und dann wurde mehr die Nische bedient und wir haben dann halt in Marktredwitz damals im Madhouse die Garderobe rausgerissen und haben dann das Little Madhouse reingesetzt in das Ganze, eben in Verbindung mit den ganzen Bekanntschaften und Freunden aus der Veranstaltungstechnik, haben das dann alle umgebaut. Das war einfach ein Projekt, das war unser Mauerfall. Also ja, wirklich, jeder erzählt immer von, oh, da kam der Mauerfall und dann hat man sich irgendwo eingenistet und dann hat man illegale Raves gemacht. Bei uns war es nicht illegal, aber es war was du in der Region hier noch nicht wirklich hattest. Du hattest einfach, du hattest die Rakete irgendwie in Nürnberg, du hattest Harry Klein so in München, das waren so die großen Dinger, Bayreuth und so, hatte ja noch nichts. Gleichzeitig ist halt irgendwie die Villa dann ein bisschen da in der Pfalz mit hochgezogen und wir haben halt das Flowers-Ding so in der fränkischen Region gemacht und dann das Little Madhouse und immer Techno-Tech-House kam gut, hat bis heute seine Fans und ich habe glücklicherweise auch bis heute dann noch freundschaftliche Kontakte draus. wie es so ist, entwickelt sich alles, was irgendwie gut ist, und es entwickelt sich so weit, dass man überregional spielt. Die Jungs von Format B habe ich durch meinen damaligen Job bei DJ.de dann angequatscht. Ich wollte die unbedingt als Exklusivlabel haben und habe sie genau da angefragt, als die gesagt haben, wir machen jetzt kein Vinyl mehr. Aber wir können ja trotzdem Freunde sein. Und das sind wir glücklicherweise bis heute. Und dann kam die ihre Idee, naja, dann machen wir jetzt mal Berlin. Und dann alles, was hier funktioniert hat, funktioniert da nochmal. Das pure Gegenteil ist passiert, wie es sowas hat, was aber nicht schlimm ist. Also ja, okay. Stand heute.
Ja, okay. Aber zu dem nächsten Projekt kommen wir eben auch jetzt. Das ist wirklich unter dem Namen Chris Flowers firmiert. Das ist also dein Ding dann.
Das ist mein Ding.
Der Track heißt Hannes.
Ja, der Hannes.
Sehr, sehr geil. Ja, das hast du also komplett alles?
Das ist jetzt meine Musik gewesen, genau. Ja. Das,
sehr cool. Und vor allem dieses Gitarrending, dieses Gitarren-Solo ist sehr, sehr geil.
Freut mich, ja, freut mich sehr.
Das ist wirklich schön.
Das war sehr, meine sehr blaue schön. ESP übrigens.
Ah, okay.
Sie hörten ja. Meine blaue ESP, die ich so liebe.
Ja.
Wirklich. Und die Nummer liebe ich auch. Die ja auch eine tiefere Bedeutung hat.
Erzähl.
Die Nummer heißt Hannes. Und Hannes war ein guter Freund und Kamerad von mir. Kamerad im Sinne von, wir waren auch beide bei der Freiwilligen Feuerwehr damals seinerzeit und eben gut befreundet. Und auch eben, er war fest im Freundeskreis meines anderen Freundeskreises und so. Also man hatte immer seine Linien, die sich gekreuzt haben. Und Hannes hatte zum Beispiel eine unfassbar geile Gabe, und das war bildlich zu erzählen. Das heißt, Hannes war einer der wenigen aus unserem Dorf, der mal bei einer echten Love Parade war und in so einem echten Club und so. Und wenn der wieder gekommen ist und uns das erzählt hat, das, also in Erinnerung habe ich so, als würden 20 Leute im Kreis um ihn sitzen. Das, ja. Das war nicht so, aber so
das
fühlt es sich
manche,
an.
Ja, ja,
und
ja.
Er hat erzählt und wir waren alle dabei.
Ja.
Also ich könnte Leute heutzutage erzählen, oh, damals, ich meine, ich war damals irgendwie 8 oder so oder 9 oder 10, keine Ahnung, als er das erzählt hat. Ich war ja nicht dabei, aber ich könnte es so erzählen, als wäre ich dabei, weil es er so erzählt hat.
Ja.
Dass man dachte, man ist dabei. Und komme auch zu einem größeren Thema meines Lebens, ist ja der Soundtrack meines Lebens, und einen großen Teil meines Lebens haben Verluste begleitet, von ganz früh bis später und von Verwandtschaft über Freunde. Und Hannes war einer der Freunde, die ich verlieren musste, oder wir verlieren mussten vielmehr, und die Nummer wurde dann nach ihm benannt, weil er hat verschiedene Musikrichtungen geliebt, hat mich immer ermutigt, in egal welcher Musikrichtung ich gerade war. Habe ich Old Rock gemacht, war er da und fand den Rock geil, und habe ich Chris Flowers gemacht, war er da und fand das Techno und den Tech House geil. Wir haben in der Nummer habe ich eben versucht, das Ganze zu vereinen mit E-Gitarre zu elektronischen Beats und ihm gewidmet nach seinem Tod.
Wie alt ist er geworden?
Ja. Mies, Mitte 30?
Mitte 30. Und ja. Du, wie alt warst du, als ihr?
Ja, das müsste. Wir haben jetzt dieses Weihnachten überlebt, weil Weil das war kurz vor Weihnachten und es müsste kurz vor Weihnachten 2014 gewesen sein.
Also schon auch eine Zeit lang hier.
Ja. Okay. Ja, wenn das 11 Jahre her ist, war ich quasi 24.
Ja.
So. Und er müsste dann so Mitte 30 gewesen sein wahrscheinlich. Okay. Oder ja, so um den Dreh vielleicht ein bisschen.
Also auf jeden Fall viel zu früh.
Viel zu früh, wie es immer so ist.
Okay. Ja, jetzt wird es sowieso ein bisschen ernster alles, nämlich mit dem nächsten Song auch, der von der Band Weimar kommt und heißt Ich glaube. Ich habe da vorhin reingehört und habe gedacht, irgendwie, also irgendwie kommt mir ja dieser Text, den hat man schon irgendwo mal gehört.
Kommt dann schon sehr bekannt
vor. Ja, weil der taucht ja in irgendwelchen Fernsehsendungen und was weiß ich immer mal wieder auf. Ja. Erklär doch mal bitte, Chris.
Dieser Text basiert auf dem Gelassenheitsgebet und das Gelassenheitsgebet ist also das feste Ritual der anonymen Alkoholiker oder Narcotic Anonymous, alles was eben mit Sucht und Suchtbewältigung zu tun hat, die beten dieses Gelassenheitsgebet jetzt nicht im religiösen Sinn, sondern einfach im sich selbst stärkenden Sinn.
Wo kommt die Affinität dazu her?
Die Affinität dazu kommt aus allem, was vorher gesagt wurde, sprich eine lange Reise des Lebens, ein bewegtes Leben, ein verlustreiches Leben und dann irgendwie ein Leben da in Berlin, was überhaupt nicht so läuft, wie man das Ganze machen möchte. Und dann zwischendurch auch noch so eine im Nachhinein betrachtet Art Beziehung völlig im Bach gesetzt und dann irgendwann habe ich eine Tablette gekriegt oder hatte eben Zugang dazu und habe die genommen und fand die ganz toll und dann fand ich das interessant und wichtig und richtig, mehr von diesen Tabletten zu nehmen und habe mich nur noch mit Tabletten, weil ich habe nie wirklich Drogen genommen, aber Tabletten sind ja was Gutes. Das verschreiben Ärzte und das hat alles seinen Grund. Und ich habe mich eben völlig verrannt in eine Medikamentensucht.
Ja.
Und die will ich nicht verschweigen, weil die Teil meines Lebens war und ich Leute kenne, die das versucht haben zu verschweigen oder versucht haben, mit sich selbst auszumachen und das klappt nicht so gut. Und deswegen war es mir jetzt einfach mal wichtig, darüber zu sprechen und auch dieses Lied anzuspielen, weil es eben scheinbar mehreren Leuten wichtig ist, so ein Thema anzusprechen. Und deswegen kann ich auch an dieser Stelle, und das ist mir jetzt auch ein großes Anliegen, einfach mal an so Narcotic Anonymous verweisen, die es ja wirklich überall gibt. Und wenn jemand Sucht Probleme hat, ist er dort sehr gut aufgehoben.
Da warst du?
Da war ich, ja. Da war ich auch. Also neben einem stationären Aufenthalt, weil ich hätte das jetzt so nicht geschafft.
Ja.
Ich hatte einen Riesenvorteil im Gegensatz zu wahrscheinlich 90% anderer Leute. Und zwar wollte ich das, dass das gut geht. Und es ist auch gut gegangen. Okay. Und es ist viel Überwindung gewesen und viel Disziplin gewesen, mehr Disziplin als am Schlagzeug. Ja. Aber nach einer Weile hat man es dann auch geschafft und dann gehört eben auch dazu, toxische Freunde zu löschen,
das wird's sein,
hinter sich zu lassen, neue Projekte anzugehen.
Ja.
nach vorne blicken, nicht nach hinten. Und mittlerweile, ich habe an meinem Schlüsselbund ist noch der NA-Anhänger, aber ich selbst gehe jetzt auch nicht mehr hin, würde aber wieder, wenn ich Bedarf hätte, weil es immer coole Leute sind.
Wie lange warst du dort?
Ach, 2 Jahre.
Ja, schon?
Ja.
Okay. Gut. Toll. Toll, dass du es erzählst, so rum. Ja, und ja, wichtig.
Unbedingt.
Dankeschön. Jetzt wird es international, Chris. Fährt's. Wie spreche ich es richtig? Fährt's?
Wär's.
Wär's.
Wär's. Seht ihr noch, da kommt der Schweizer mit der Kohle in den Bergen, alles cool, ich trage die Winterkatarobe immer Mütli auf der Hallen, da tanzen Bitches oben ohne, immer spitz wie Doblerone, Käse von Tür aus der Kanone und hab darum einen Haare machen, wenn sie mich manchmal nerven. Ich muss doch stehen, ich bin ganz gut im Taschenmesser werfen, eine Alte musste sterben, ich musste sie verstarren, meine Mitarbeiter transportieren die Barren mit den Karren. Das Tier wird dann bei Tunis zu der Hagel in der Woche, Harmonie sind, da müssen wir ein paar Suppen kochen. Aber heute ist mein Geburtstag, da mache ich mir eine Wurst.
Tut mir voll hart, gell?
Ja. Das ist ein Durchstab. Der Grund, warum ist ein Böll, ist das Kürbis kein Öl. Das hab ich direkt bestellt, nicht das gibt direkt vom Feld. Und sowas kostet halt ein Geld. Das ist das, was mir fällt. Und dann schlafe ich nächste Woche in einem Zelt. Gell? Ich komm mit Gucci, Sandalen und
Natürlich, also jeder hat, glaube ich, in dem Lied irgendwo eine Stelle, wo er sich hart tut oder schwer tut und so. Aber das, ja, das ist einfach geil. Ich habe dieses Lied mitgebracht, weil es international heißt und nur um Region geht. Und das, ja. Und das ist halt das Geile, weil ich zähle jetzt einfach mal meine Heimatregion, ist alles, was Bayern und südlich davon ist.
Ja.
Bis inklusive Österreich, weil ich dieses Land einfach mag und die Leute dort und vor allem die Dialekte, die verschiedenen Dialekte, die verschiedenen Kulturen, die aufeinanderbrechen und innerhalb von Kulturen und wie das zusammenwächst und alles. Und dieses Lied ist unfassbar lustig. Vers ist lustig, Vers ist teilweise aber auch, also lohnt sich immer reinzuhören. Dort findet jeder sein Lied, was er geil findet. Das kann ich dir versprechen. Meins ist international, weil ich eben jetzt befreit von Sumpf und befreit von negativer Energie und so Rückbesinnung zu, was hast du eigentlich alles?
Ja,
ich hab eine geile Familie, ich hab eine geile Heimat, ich hab dort eine geile Band, mit der ich Musik machen kann. Ich hab aber auch ein geiles Leben da in Berlin mit einem geilen Job und so weiter. Fühle mich sehr wohl und ist alles auf kleinsten Raum, wenn du die Weltkugel anschaust. Ich habe ja auch die ein oder andere Weltenbummlerin in meinem sehr, sehr engen Freundeskreis, logisch. Aber mir reicht das an Internationalität, weil ich lieber jeden Wanderweg im Fichtelgebirge einmal gehen will, bevor ich mich im Flieger setze und dann irgendwie durch Dubai latsche.
Das machst du nicht, gell?
Nee. Ich mach das hier.
Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und das klar, ja.
Ja.
Und da gibt's auch genug zu entdecken.
Ja, immer. Also das ist ja das Geile. Du findest dann irgendwelche Ecken, wo andere schon 1000 Mal auch vorbeigelaufen sind.
Ja.
Und dann setzt du dich in dieses Eck und siehst wieder 1000 vorbeilaufen und denkst dir, geil, ihr seht das Eck nicht. Aber ist ja auch schön.
Ja, super. Ja, ich weiß ganz genau, dass die Leute, die diesen Podcast besonders intensiv hören, bin ich mir sicher, dass die gerade in diese Band mehr reinhören werden. Hundertprozentig. Als ich das gehört habe, habe ich gewusst, mir fällt gerade Matthias 1 ein, wenn er es noch nicht kennt, wird er da öfter reinhören. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Und wenn es anders ist, dann schreib es mir, Matthias.
Das ist es
aber wert. Das glaube ich nicht. Wunderbar. Ja, schön, Chris. Das war aber jetzt schon der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Da muss ich jetzt mal rätseln. Das ist die Frage. Ach, die Rätselfrage.
Die Rätselfrage. Jetzt warte mal. Die Rätselfrage hieß das letzte Mal Devinette du jour. Weil es nämlich ein Frankreich-Special war und deswegen war die, also der Name Rätselfrage heißt anscheinend Frage des Tages oder so, Devinette du jour. Und beantwortet haben das, jetzt muss ich mal in meiner schlauen Liste nachschauen, der Matthias 1, den ich gerade angesprochen habe, die liebe Nina, die demnächst kommen wird, und der Manuel, die haben diese Rätselfragen beantwortet. Und es ging um Serge Gainsbourg, dieser Französische, du kennst Je t'aime und so, ne? Das kommt von dem.
Logisch.
Der hat ein berühmtes Lied über die Schauspielerin Brigitte Bardot geschrieben. Das ist natürlich Je t'aime, moi non plus. Das ist natürlich dieses ikonische Stück, das er dann mit seiner Frau Jane Birkin miteinander aufgenommen hat. Das ist der erste Teil der Frage. Der zweite Teil, sie hat viele Filme mit bekannten Schauspielern gedreht. Seine Frau hat mit verschiedenen Schauspielern gedreht, so unter anderem mit Gérard Depardieu. Okay, das war der zweite Teil. Und der dritte Teil, das ist jetzt wirklich das Lustigste. Der Serge Gainsbourg war mal in einer Talkshow und da war die Whitney Houston und er hat gesagt, I want to fuck her. Das war seine Anmache. Ich gehe davon aus, dass es nicht geklappt hat. Aber er hat es probiert.
Ja? Es wird für immer ein Rätsel bleiben.
Also bei der zweiten Frage haben sich Leute wirklich schwerer getan. Also die Charlotte Gainsbourg, das ist die Tochter, so rum was, spielte im Film Entführung aus Liebe mit Yves Ardal und so weiter. Also die Tochter hat jedenfalls viel in Filmen gespielt mit bekannten Schauspielern. So, das war der zweite Teil. Der dritte Teil, also der ist ja der schönste mit einer Whitney Houston.
Gell? Ja.
Aber das war so, also wenn du, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich kein Bild von denen im Kopf.
Nee, überall, also ich sehe gerade ein Baguette vor mir und das ist total schlimm.
Ja, aber ein Baguette ist schöner als der. Der war wirklich so top hässlich, aber der war ein Frau, also irgendwie hat er einen Schlag bei den Frauen gehabt. Okay. Hat es geschafft, also brutal. Ja. Okay, das zum Frankreich-Special und zu Serge Gainsbourg, aber jetzt hier Rätselfrage zur EAV, haben wir gar nicht angekündigt, dass die Rätselfrage über die ist, aber das ist ja klar, weil die so ziemlich die Lieblingsband vom Chris ist.
Genau. Also
EAV, bitteschön.
Ja, wir drehen das Rad der Zeit zurück. und wir landen eben bei der besagten EAV. Und die EAV hat sich schon immer ausgezeichnet durch unfassbar schöne, bunte und liebevoll gestaltete Alben, Album-Artworks. Und da sind auch so Comics drin. Und die erste Frage, die wir da haben, ist: Wer hat denn diese Comics eigentlich gezeichnet? Und wenn man das dann langsam mal rausgefunden hat, wer das so gezeichnet hat, dann kann man sich doch dann mal die Musik anhören und das ein oder andere Live-Album und dann stellt man fest, Wahnsinn, diese Band hat immer dasselbe Lied am Ende des Konzertes gespielt. Und das ist dann der zweite Teil der Frage, was war das denn für ein Lied, was die da am Ende gespielt haben. Und dieses Lied hat auch noch eine Besonderheit, und zwar spielt es gar nicht die ganze Band, sondern nur ein Instrument. Und das ist dann der dritte Teil der Frage, welches Instrument spielt das letzte Lied eines jeden ERV-Konzerts?
Siehst du mal, Chris, und das kann ich jetzt mal behaupten, noch nie hat jemand aus einer Rätselfrage eine Geschichte gemacht, so wie du.
Super. 215 Mal hat es nicht geklappt.
Die erste hat es nicht geklappt. Ja. 1000 Mal berührt. Ich kann mich aber auch erinnern, weil ich diese... Ich habe drei Platten, ja, habe ich da gezeigt. Ich habe drei Platten von der EAV und ich war auch immer fasziniert von diesen Cover-Artworks und von diesen Comics, die da drin sind, in der Innenhülle, da im Inner Sleeve und so. Und das ist toll, ja. Und das ist tatsächlich eine der wahnsinnig tollen Begleiterscheinungen der Platte gewesen oder eigentlich immer noch, dass man dieses Aufklappen und das dann entdecken und lesen und das habe ich so gern gemacht.
Ja, ja, das Entdecken ist es.
Das ist es wirklich. Gut, das war dann bei den CDs, da gab es dann so ganze Gehefte oder so, aber trotzdem bei der Platte ist das perfekte Format. 30x30 Zentimeter, das ist wunderbar, da kannst du so viel.
Es gab von der EAV sogar ein Buch.
Ja, das. Okay, ja, das, du bist ja da eingefleischt, gell?
Ich mag die Band.
Wunderbar. Jetzt kommen wir zum letzten Song, Chris.
Ja.
Und das ist jetzt auch nochmal was ganz Spezielles. Bitte erzähl.
Richtig, der letzte Song ist nämlich zwischenzeitlich auch während dieses Podcasts schon gefallen, diese Band. Und zwar ist das Old Rock, die Band meines Bruders und mirs. Von mir?
Mirs.
Mirs.
Wir sagen mir. Das ist ein Scheißspruch. Sorry.
Genau, und wir haben regional immer gerne gerockt. Wir haben immer, wir hatten, wenn man so will, drei Alben, von denen es zwei immer nur bei Live-Auftritten käuflich zu erwerben gab. Und ein Album haben wir irgendwann aufgenommen, da gab es die Band live schon gar nicht mehr. Und nachdem mein Leben bis dato überstanden war, habe ich mit meinem Bruder nochmal gesprochen und wir haben gesagt, komm, jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn wir das Ding richtig releasen. Und dann haben wir das Ding bei Spotify rausgebracht. Das war die Single dazu, wenn man so will, und ich stehe auf die Nummer.
Protein.
Mit dem Intro.
Na. Neben mir am Luftschlagzeug Chris Blaues.
Ich schaue in den Spiegel und ich sehe ein Schatten sein. Es kommt leider nicht davon, dass ich keine Muskeln habe. Deswegen gehe ich jetzt in den Keller und fange es rum an. Ich will endlich wieder pumpen, muss ich auch schon wie immer. Muskeln kommen nicht vom Nix, du, da muss schon ein Handel her. 15 Kilo bleib mal auf, verdreck mich für das Testing schwer. Meine Muckis kommen wieder nur so wahnsinnig maskulin. Für die Muckis brauche ich einmal mal.
Rock'n'Roll halt, ne?
Muss ich es jetzt interpretieren hier, diesen Refrain? Sehr geil.
Schöne Nummer.
Ja, schöne Nummer. Absolut. Und das ist schon toll. Was spielst du?
Rhythmusgitarre, Leadgitarre, Schlagzeug und Backgroundgesang bei der Nummer.
Geil.
Alles selber. alles gleichzeitig.
Alles gleichzeitig. Wahnsinn, wie du das schaffst. Hast du bloß zwei Arme?
Ja, nee, in Wahrheit nicht.
Ja, habt ihr aber alles selber produziert auch und so.
Alles selber gemacht, alles selber produziert. Produziert an der Eckbank Records. Ja. Genau. Wir haben es meistens so gemacht, dass im Regelfall die Musik von mir kam und mein Bruder die Texte gemacht hat. Ja. Bei dem Lied war es halb so. Wir haben es immer so gemacht, ich habe immer musikalische Skizzen irgendwann zu meinem Bruder geschickt, so nach dem Motto, schau mal, was machst. Und dann hat er aus der Skizze was rausgepickt und hat gesagt, komm, lass uns weniger ist mehr eben, lass uns bei dem Riff bleiben. Und jetzt ist halt ein Riff das komplette Lied und ich lieb's.
Ja, aber dieses weniger ist weniger oder weniger ist mehr, das kann man, glaube ich, nicht oft genug, gerade in der Musik, erwähnen, und das haben wir hier auch bei vielen Songs, und wir haben es natürlich bei AC/DC, das ist klar, die das, finde ich, perfektioniert haben, dieses Konzept, und das haben wir aber auch bei diesem Booty in Your Face und beim Hannes und bei, ja, bei Bruno Power ist mehr, aber bei Eisbär und so weiter, das zieht sich bei dir schon da durch, muss ich sagen, durch
diese Geschichte. Ja, absolut.
Ne? Absolut. Also das merkt man schon. toll, Chris. Es war eigentlich der vorletzte Song, aber es gibt noch so ein Outro-Ding irgendwie, das glaube ich auch noch
genau,
nicht,
ja,
nicht ganz unerwähnenswert ist.
Ja.
Auch Eggbank Records ist nicht ganz unerwähnenswert.
Eggbank Records. Ja. Ah, Eggbank Records. Woher das denn?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Fragst du selber.
Ja, muss ich ja. Wir haben ja nicht so viel Zeit.
Nee, wir sind schon ziemlich weit.
Ja. Ja, Eggbank Records ist ja mein Label, das so heißt, und mittlerweile eine feste Instanz in meinem Leben, weil mittlerweile alles Eggbank heißt. Wenn ich irgendwas mache, ist es immer Eggbank irgendwas. Eggbank Records, weil wir in unserem Keller, in meinem Elternhaus, wir hatten so eine Kellerbar und in dieser Kellerbar war eine Eggbank. Und an dieser Eggbank hat die Musikgruppe meiner Eltern immer geprobt. Und als das dann eben alles nicht mehr war, weil mein Papa ja auch relativ früh in meinem Leben verstorben ist und für ihn aber auch die Musik höchsten Stellenwert hatte, genauso wie für meinen Opa, der ja auch schon mit Geige durch den Weltkrieg gezogen ist, weißt du, also musikalischer Stellenwert immer ganz hoch, habe ich mein Homestudio an diese Eckbank gebaut. Und dadurch ist Eggbank Records entstanden. Siehst,
und das habe ich nicht gewusst.
Ja.
Das ist eine schöne Geschichte.
Genau.
Hast du noch Erinnerungen an deinen Papa?
Ja, und zwar die geilste, die ich haben kann. Und zwar, wenn ich ins Bett musste und mitgekriegt habe, da kommt der Roland, der war der Hackbrettspieler in der Band. Also eben ist eine Hausmusikband, also Hausmusikgruppe vielmehr eben. Aus Hackbrett, Zither und Gitarre, und wenn ich mitgekriegt habe, der kam, dann habe ich angefangen so zu schreien, so Mama, und wie es so ist, und habe die da schön genervt, und dann kam das erste Mal so meine Mutter und hat gesagt, jetzt ist er Ruhe, und dann habe ich das nochmal gemacht, und wenn das zweite Mal kam, so jetzt ist wirklich Ruhe, und dann war der Entscheidungsbrüller. Ich habe dann noch ein drittes Mal gebrüllt, und wenn wieder meine Mutter kam, dann war aber zappenduster, dann war es schlecht, aber im Regelfall kam dann mein Papa und hat mich mit vorgenommen, und dann durfte ich zuhören. Und das ist eine der schönsten Erinnerungen, die man haben kann, glaube ich.
Super. Deswegen hören wir da noch ganz kurz rein in die Trüstauer Seitenmusik.
Ja, und für meinen Teil verabschiede ich mich damit.
Ganz schön.
Ja.
Ganz schön. Danke, Chris.
Ja, super. Danke auch.
Ganz schöne Geschichte zum Schluss. Ja. Vielen Dank. Chris, das war nicht das letzte Mal, weil wir machen noch auf jeden Fall ein Drummer-Special und ein Intro-Special und was weiß ich.
Ja.
Wir machen einen Haufen Specials.
Wir machen auch, ich verspreche es dir, also ich verspreche es dein Publikum jetzt einfach, und wir werden ein Special-Special
machen. Special-Special machen wir auch noch. So, Leute, jetzt muss auch ich was ankündigen. Ich werde jetzt mal in nächster Zeit mich drauf reduzieren, Pittys Podcast alle 2 Wochen rauskommen zu lassen. Da könnt ihr euch auch noch drauf freuen, aber es ist gerade so, dass ich einfach mal ein bisschen verkürzen werde für mich auch, und ich werde natürlich nicht aufhören, das auf keinen Fall. Ich habe ja gesagt, ich will irgendwie 5000 Sendungen machen, aber trotzdem, alle 2 Wochen ist auch okay, oder? Also da müsste passen.
Auf jeden Fall, vor allem wenn es 5000 werden sollen, dann lebst du ja doppelt so lang.
Muss ich noch wegen durchziehen.
Find ich also gut.
insofern, das war jetzt diese Folge und dann in 2 Wochen kommt die nächste Folge. Deswegen freut euch das. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de. Bitte hört weiter gute Musik, hört euch den Soundtrack, also wirklich in Gänze die Songs von Chris an. Chris, wir sind raus. Macht's gut, Leute.
Over and out.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Oh, nochmal das Intro, das ich vorhin mit dem Chris eingesungen habe, gespielt habe, was weiß ich.